Die Deutsche AIDS-Hilfe ist eine Organisation, die Mitgliedsorganisationen in ganz Deutschland hat. Unsere Aufgaben sind die Prävention von HIV und anderen Geschlechtskrankheiten. Das heißt, wir klären Menschen darüber auf, wie man sich schützen kann. Und wir treten für Menschen mit HIV ein, also kämpfen zum Beispiel für ihre Rechte und gegen Diskriminierung.
Was sind denn Geschlechtskrankheiten, die vielleicht häufig vorkommen?
Ja, die häufigsten haben die meisten Menschen auch schon mal gehört, sind zum Beispiel Syphilis oder Tripper, auch Gonorrhoe genannt, aber es gibt auch andere mit etwas weniger eingängigen Namen, wie zum Beispiel Chlamydien. Das sind überwiegend bakterielle Infektionen, die man mit Antibiotika gut behandeln kann. Es gibt dann noch den ganzen Bereich der Hepatitis, der viral verursachten Hepatitis, Hepatitis A, B und C, die durch Viren verursacht wird. Gegen Hepatitis A und B kann man sich impfen und für Hepatitis C ist mittlerweile auch behandelbar.
Was ist da über die zu den Übertragungswegen zu sagen? Geht es da um Übertragung bei vaginalem Sex oder oralem Sex? Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen vielleicht?
Wenn wir von den klassischen Geschlechtskrankheiten sprechen, also diese bakteriellen Infektionen wie zum Beispiel Syphilis oder Tripper, dann sind die sehr leicht übertragbar. Diese Bakterien, die wandern schnell mal von einer Person zur anderen und das kann im Prinzip bei jeder Art von Sex passieren. Auch beim Oralverkehr ist das möglich, beim Geschlechtsverkehr ohnehin und selbst beim Küssen kann es sein, dass diese Erreger übertragen werden. Man kann das Risiko deutlich reduzieren, indem man Kondome benutzt beim Geschlechtsverkehr, aber weil die eben so leicht übertragbar sind, ist das keine Garantie. Das heißt, es kann trotzdem passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich regelmäßig checken lässt, wenn man Symptome hat, sowieso, also wenn es irgendwie juckt oder brennt. Aber wenn man mit wechselnden Partnerinnen oder Partnern Sex hat, dann sollte man das regelmäßig machen. Mindestens einmal im Jahr empfehlen wir da.
Was genau sind denn Symptome, die auf eine Geschlechtskrankheit hinweisen können?
Die Klassiker sind Jucken und Brennen. Es kann auch Rötungen geben und bei der Syphilis insbesondere gibt es so eine an der Eintrittsstelle, dort wo der Erreger in den Körper gegangen ist, so ein Verhärtungsgeschwür, so eine kleine Stelle, die erstmal komisch aussieht. Es kann natürlich auch immer was anderes sein, kann auch ein Pickel sein oder so. Das weiß man dann erstmal oft nicht so genau. Deswegen ist es wichtig, wenn man an seinen Geschlechtsorganen irgendwie Veränderungen wahrnimmt und nicht so genau weiß, worum es sich da handelt, dann sollte man zum Arzt oder zur Ärztin gehen und das abklären lassen, wenn man ein Risiko hatte.
Und was ist über die Verhütung von solchen Geschlechtskrankheiten zu sagen? Was sind außer dem Kondom vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, gerade wenn wir auch im Bereich nicht nur des heterosexuellen Geschlechtsverkehrs sind?
Prinzipiell sind Kondome eine gute Möglichkeit, das Risiko deutlich zu reduzieren, wenn man das auch nicht auf Null bekommt. Also es bleibt gerade bei diesen leicht übertragbaren bakteriellen Sachen doch ein relativ hohes Restrisiko, sodass man, wie gesagt, da dann auf Checks setzen sollte, auch wenn man keine Symptome hat, regelmäßig sich checken lassen sollte. Man kann das Risiko weiter reduzieren, indem man auf bestimmte Praktiken verzichtet, indem man zum Beispiel so Lecktücher benutzt, die man irgendwie beim Oralverkehr über den Arsch oder über die Vagina legen kann oder wo auch immer gerade geleckt wird. Das sind allerdings Dinge, die meisten Menschen dann doch als sehr störend empfinden beim Sex und deswegen ist es meist praktikabler zu sagen, hey, sei dir bewusst, es kann mal passieren, dass man sich was einfängt, das ist auch nicht schlimm, es sollte nur frühzeitig festgestellt und dann auch behandelt werden und dann ist das alles heutzutage kein Problem mehr bei diesen Geschlechtskrankheiten.
Wie sieht es denn da mit der Ansteckung aus, zum Beispiel bei Syphilis oder auch bei Chlamydien? Wie lange ist man zum Beispiel ansteckend?
Man ist ansteckend, wenn man diese Erreger selbst im Körper hat und sie nicht behandelt sind. Das kann dann bei chronischen Verläufen irgendwann auch wieder zurückgehen. Bei verschiedenen Krankheiten ist das ein bisschen unterschiedlich. Bei der Syphilis ist die höchste Ansteckungsgefahr zum Beispiel gegeben, wenn man dieses Geschwür hat, das am Anfang auftritt. Da tritt dann so eine Flüssigkeit leicht aus, die sehr viele der Erreger enthält. Prinzipiell kann man erst sicher sein, dass Übertragungen nicht mehr stattfinden, wenn die Geschlechtskrankheit gut behandelt wurde.
Also sich informieren, sich schützen, sich regelmäßig testen lassen. In den meisten großen Städten in Deutschland gibt es ja auch einen kleinen Ableger sozusagen der AIDS-Hilfe, wo man eben auch sich testen lassen kann oft.
Man kann sich bei AIDS-Hilfen vor allem auf HIV testen lassen, teilweise auch auf andere Infektionen wie Syphilis oder auch Hepatitis C. Man kann das natürlich super auch im Paket in der eigenen Arztpraxis machen, wenn man da jemanden hat, dem man vertraut. Es gibt auch die Möglichkeit von Einsendetests mittlerweile. Unser Programm SAM wird im nächsten Jahr in 9 Bundesländern an den Start gehen. So, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am Gesundheitsamt zum Beispiel kann man das auch machen. Und jeder sollte gucken, wo passt es für mich am besten. Und wichtig ist einfach, dass man es macht.
Ja. Eine wichtige Sache, genau, vor der sich auch geschützt wird, wenn es um Verhütung geht, wenn wir beim Thema Sex und Verhütung sind, ist natürlich HIV. Was können Sie denn dazu sagen?
Zunächst mal habe ich gute Nachrichten bei dem Thema, nämlich dass die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Wir haben insgesamt sowieso relativ wenige Neuinfektionen mit HIV in Deutschland im internationalen Vergleich. Das liegt daran, dass die Leute sich gut schützen und daran, dass HIV immer früher behandelt wird. In den letzten Jahren hat sich das verschoben. Man beginnt heute mit der HIV-Behandlung möglichst sofort, wenn die Diagnose gestellt wird. Und wenn HIV gut behandelt ist, dann hat das auch zur Folge, dass es nicht mehr übertragbar ist. Das heißt, die Zahl der Neuinfektionen sinkt auch, weil immer mehr Menschen immer früher behandelt sind und das nicht mehr übertragbar ist. Das ist natürlich etwas, worauf man sich nicht verlassen kann, wenn man den Partner nicht gut kennt. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, sich vor HIV zu schützen. Das gute alte Kondom kennt jeder. Das kann man gut dabei haben und selber anwenden. Das ist eine zuverlässige Sache. Nach wie vor sehr empfehlenswert. Dann gibt es die Möglichkeit, die Schutzwirkung der Therapie zu nutzen. Wenn man weiß, der Partner oder die Partnerin ist HIV-positiv und gut behandelt, dann ist das ausreichend, um eine Übertragung zu verhindern. Auch das ist dann Safer Sex in diesem Sinne. Und die dritte Möglichkeit, die es heute gibt für Menschen mit einem besonders hohen HIV-Risiko, ist die HIV-Prophylaxe PrEP, wo man ein HIV-Medikament vorbeugend einnimmt, also wenn man HIV-negativ ist, um HIV nicht zu bekommen. Auch das ist sehr zuverlässig, allerdings nichts für die breite Masse, sondern eher für Menschen mit einem besonders hohen Risiko, zum Beispiel schwule Männer mit wechselnden Partnern.
Ist es da sogar nicht so, dass PrEP sogar höheren Schutz bieten kann als ein Kondom?
Also rein statistisch ist es tatsächlich so. Die PrEP schützt sehr zuverlässig, wenn man sie regelmäßig einnimmt. Da gibt es nur wenige Einzelfälle weltweit, wo es trotzdem zu einer Übertragung gekommen ist. Und beim Kondom ist die Fehlerrate etwas höher, weil man einiges falsch machen kann. Wenn man Kondome nicht richtig anwendet, sie zum Beispiel nicht richtig überzieht oder sie irgendwie mit beim Aufreißen der Packung ein bisschen beschädigt, dann können Unfälle passieren. Und dadurch ist es tatsächlich statistisch so, dass die PrEP noch einen Zacken sicherer ist. Es sind aber alle Methoden, die ich eben aufgezählt habe, nämlich Kondome, Schutz durch Therapie und PrEP, sehr zuverlässige, empfehlenswerte Methoden, sich vor HIV zu schützen.
Ist da nicht auch gerade in der Diskussion, dieses PrEP-Mittel von den Krankenkassen bezahlen zu lassen? Was ist da zum aktuellen Stand zu sagen?
Die Krankenkassen zahlen seit dem 1. September für die HIV-Prophylaxe PrEP. Das heißt, wenn man zu der Gruppe von Menschen gehört, die ein erhöhtes HIV-Risiko haben, aus was für Gründen auch immer, dann kann man mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen und in den meisten Fällen wird dann die Krankenkasse die Kosten dafür übernehmen.
Ist ja nun auch eine Tatsache, die gar nicht so landläufig oder in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, dass man eben, wenn man in Behandlung ist, Medikamente nimmt und HIV-positiv gar nicht ansteckend ist. Was ist denn noch zum Stand der Stigmatisierung zu sagen? Gibt es da auch Veränderungen?
Menschen mit HIV müssen nach wie vor damit rechnen, dass sie Diskriminierung erleben, dass sie Benachteiligungen haben, zum Beispiel im Job, dass ihnen sehr distanziert oder übervorsichtig begegnet wird, zum Beispiel wenn sie in eine Arztpraxis gehen. Zahnärzte sind da so ein klassisches Beispiel, wo dann gerne mal ein riesen Hygieneprogramm gestartet wird, wenn ein HIV-Patient da war, oder die gleich abgelehnt werden, was unnötig ist, weil man muss eh sauber machen und HIV ist ein leicht entfernbares Virus. Also damit müssen Menschen mit HIV immer noch rechnen. Sie bekommen auch immer noch Schuldzuweisungen zu hören oder Menschen gehen auf Distanz, weil sie Angst haben, sich irgendwie im Alltag doch infizieren zu können, auch wenn sie meistens wissen, dass das unmöglich ist. Deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man mit HIV-positiven Menschen ganz normal zusammenleben kann, wie mit allen anderen auch. Im Alltag ist eine Übertragung nicht möglich von HIV. Und wenn HIV gut behandelt wird, was heute der Regelfall ist, dann ist nicht mal mehr beim Sex oder bei der Geburt eines Kindes HIV übertragbar. Das wissen die meisten Menschen noch gar nicht. Und spätestens wenn man das erfährt, wird die Angst dann doch gemildert. Also wenn selbst bei der Geburt eines Kindes eine Übertragung nicht möglich ist, dann wirkt es wirklich nur noch absurd, wenn man denkt, das könnte irgendwie im Alltag über eine gemeinsam benutzte Toilette passieren. Also wirklich, Entspannung ist die Botschaft. Im Zusammenleben gibt es wirklich keinen Grund, Angst zu haben vor Menschen mit HIV. Und das ist wichtig, dass wir da alle gemeinsam weiter dafür sorgen, dass das sich weiter rumspricht.